Die Gaming-Branche steht vor einem radikalen Umbruch und einer hat's geahnt. Als die neue Xbox-Chefin Asha Sharma neulich auf dem Fanfest kostenlose Anniversary-Konsolen verteilte, tippte unser Kollege Michael Obermeier in den Redaktionschat, ich zitiere, ich will echt nicht wissen, was die schlimme Sache ist, für die Asha Sharma gerade die ganzen Bonuspunkte sammelt. Und jetzt könnte man sagen, Michi, du zynischer Hund, nicht jede Geste ist doch nur dazu da, ein großes Übel zu kaschieren. Okay, 3 Tage später lässt dann der Berufsinsider Jason Schreier die Bombe platzen. Bei Xbox droht die nächste heftige Entlassungswelle. Renommierte Studios stehen vor dem Aus oder dem Verkauf und die gesamte Sparte steuert auf einen radikalen Reset zu. Michi Obermeier, du prophetisches Genie! Fürchte die Manager, auch wenn sie Geschenke bringen oder... Erst recht dann, egal, wir müssen jedenfalls besprechen, was das bedeutet und wie es weitergehen kann, insbesondere bei Xbox. Und zwar mit 2 Gästen, bei denen ich die Hoffnung schon fast aufgegeben hatte, sie jemals wieder gemeinsam in einem Podcast erleben zu dürfen. Nämlich das Chef-Orakel von GameStar. Herzlich willkommen, Heiko Klinge.
Hallo.
Und mein 2. Gast ist Unternehmensberater bei 1789 Innovations. Er ist Podcaster bei Corporate Therapy und entgegen unserer Befürchtungen hat er zum Glück doch keine Allergie gegen Heiko. Hallo, Huma Nagafi.
Auf gar keinen Fall. Warum sollte ich Allergien gegen Heiko haben? Das sind doch die besten Podcasts.
Ja, aber du hast jetzt 2 davon verpasst. In Folge, mehr oder weniger. Deswegen, wir haben uns schon Sorgen gemacht, aber...
Also wenn Heiko dabei ist, bin ich erst recht dabei.
So.
Nur mein Magen-Darm-Trakt muss dann auch mitmachen.
Ja, der ist wichtig. Der ist ein wichtiger Teilnehmer dieser Runde. Grüße gehen raus an alle Magen-Darm-Trakte überall in der Welt. Ich würde nur kurz darauf zu sprechen kommen. Apropos Allergie, wo wir das Wort gerade erwähnt haben. Human, wie war deine Reaktion, als Xbox Matthew Ball zum neuen Chefstrategen ernannt hat?
Ich glaube, wir können das nachverfolgen in dem Chatverlauf, wo ich dir gesagt habe, jetzt wird alles Roblox, inklusive Minecraft. Also wir können uns dann darauf vorstellen, es wird eine Fusion geben zwischen Minecraft und Roblox. Ja.
Ja.
Und dann war es das.
Dann endet Gaming einfach. Ja. Hoffentlich nicht. Weil angeblich, auch so wie er sich in Interviews geäußert hat, wir kommen noch dazu, geht's auch mit dem weiter, was wir kennen und lieben, vielleicht sogar mit mehr davon. Aber jetzt erstmal kurz um die Entwicklungen seit unserem letzten Podcast, den Human ja leider verpasst hatte, nochmal aufzudröseln. Jason Schreier hat darüber berichtet, dass spezifisch 3 Studios gerade wackeln sollen bei Microsoft, dass es da konkrete Verhandlungen gibt im Hintergrund, nämlich bei Compulsion Games, das sind die Entwickler von South of Midnight, bei Double Fine, dem Studio von Tim Schafer, das unter anderem Psychonauts gemacht hat, da verhandelt Tim Schafer wohl über einen Management-Buyout. Das heißt, er will Double Fine rauskaufen aus Xbox, aus Microsoft. Die Marken wie Psychonauts würden dann aber wahrscheinlich bei Microsoft bleiben. Ne? Zumindest hört man das gerüchteweise. Und das 3. Studio ist eines, das gerade erst bei der Xbox-Pressekonferenz beim Showcase ein neues Spiel angekündigt hat, nämlich Ninja Theory, die Hellblade-Macher. Die haben gerade ein neues Senua-Spiel, also es heißt so auch, Senua, ne, angekündigt. Und jetzt heißt es plötzlich, es wird ein Käufer für dieses Studio gesucht. Möglicherweise war die Vorstellung dieses neuen Spiels auch einfach ein Anreiz, um schon mal Investoren des Studios schmackhaft zu machen. Probleme bei weiteren Studios, sagt Jason Schreier, soll es auch geben. Da weiß man wenig Konkretes, zumindest Stand jetzt, wo wir aufnehmen. Man kann aber sagen, Xbox und dieser Reset kommen jetzt oder treten jetzt in diese aktive Phase ein. Und Heiko, hast du diese Entwicklungen und diese Art von Entwicklung, dass sie auch wieder anfangen, Studios zu schließen, dass sie versuchen, Studios abzustoßen, hast du das in der Heftigkeit erwartet?
Ja.
So, okay.
Ich Podcast vorbei.
Podcast Ende.
Wir hatten es ja auch schon in unserem letzten Podcast so besprochen. Das ist jetzt ja nichts Überraschendes, dass wenn man eine neue Führungsspitze installiert bei einem börsennotierten Unternehmen, das machst du nicht aus Spaß, sondern vor allen Dingen bei einer Person wie Phil Spencer, der ja wirklich, jetzt mal gesagt, Microsoft mit seiner Muttermilch aufgesogen hat. Jahrzehnte im Unternehmen, ja, er war das Gesicht von Xbox und da so einen Shit zu machen, eine neue Person zu installieren, ist immer ein Signal und es ist immer ein starkes Signal, vor allem so zynisch das klingen mag, in erster Linie an die Shareholder. Hier passiert jetzt was. So, du kannst nicht eine neue Führungsperson installieren. Das betrifft ja nicht nur Asha Sharma, es betrifft ja schon über die Hälfte ja, des Führungspersonals. Das ist gar nicht so lange her, dass es da diese große Übersicht gab von Phil Spencer. Das ist mein neues Xbox-Management-Team. Da ist über die Hälfte weg. So. Und wenn man eine neue Person in so einer auch hervorgehobenen Stelle in einem börsennotierten Unternehmen installiert, dann heißt das fast automatisch immer, dass diese Person die Kettensäge mitbringt. Also dass dann wirklich sehr radikal auch umstrukturiert wird. Insofern überrascht es mich nicht, dass das jetzt passiert oder dass es passieren soll, laut den Infos von Jason Schreier. Vielleicht überrascht es Microsoft selbst, dass es so schnell rausgekommen ist.
Okay, ich sehe Human schon nicken, wenn es um die Kettensäge geht.
Ja, ich würde Heiko zustimmen und ich würde eine Dimension erweitern. Das gilt tatsächlich nicht nur für börsennotierte Unternehmen, das gilt eigentlich für jede Organisation. Das hat auch ganz einfache, organisationssoziologische Logiken. In dem Moment, wo man ja als eine, und lass mich anders rangehen, Phil Spencer müsste ja wahrscheinlich mit Versprechungen, Aussagen, Ideen oder auch sozusagen Identitäten, wofür er gestanden hat, brechen, um Dinge umzusetzen, die jetzt ein neuer CEO viel leichter machen kann. Das heißt, man kann jetzt einfach sagen, ne, das war einfach falsch, was gemacht wurde, was vielleicht Phil Spencer so nicht formuliert hätte. Das nennt sich auch in der Unternehmensberatung oder in der Unternehmenswelt das sogenannte Big Bath Accounting. Das heißt, ne, man nimmt die große Dusche oder man kann sich jetzt einmal säubern und alles im Grunde, was ein alter CEO gemacht hat, so abstoßen, dass man sagt, da sind die Sachen von dem Alten. Denn, und das kommt noch on top, nach einiger Zeit, wenn man es nicht gemacht hat, dann klebt das an einen. Ne? Also ja. Das ist ja auch jetzt sozusagen die Phase, wo man sich sozusagen auch reinigen kann und zu sagen, ne, das war ja nicht meins, das ist von dem Früheren. Und das ist gang und gäbe in der Unternehmenswelt, dass wenn ein neuer CEO kommt, erstmal aufräumt, weil er überhaupt die Möglichkeiten hat, Dinge anzustoßen, die ein alter CEO aus verschiedenen Gründen vielleicht gar nicht machen würde.
Auch, dass es jetzt eben, und das ist, ich finde da den Vergleich mit Ubisoft ganz interessant, die das eben über die Jahre lang eigentlich nie wirklich gemacht haben.
Ja, da gab es noch nie einen Bart.
Genau, und das ist jetzt genau der Punkt, ne? Da wird stückweise immer wieder so rumgedoktert. So, und jetzt hier haben wir wirklich diesen Fall, dass alles dafür spricht, dass ja Personen oder eine Person und mehrere Personen, weil sie ist ja nicht die einzige, geheiert worden sind, um eine Radikalkur durchzuführen. Und eine Radikalkur machst du halt nicht häppchenweise, sondern das machst du halt mit der Kettensäge. Da geht und all die ganze Kommunikation, die man da auch so raushört, ja, also auch die interne Kommunikation aus den Mailings, wo ja Ashraf Sharma angeblich gesagt haben soll, ne, was es alles für große Probleme gibt, zu teuer, zu langsam, das ist halt genau dieses ganz, ganz typische Framing solch einer Radikalkur, dass man, ja, alles, die klassischen Fußballfloskeln nach einem Bundesliga-Abstieg, ne, da muss jetzt alles auf den Prüfstand, jeder Stein muss umgedreht werden und in genau dieser Phase sind wir jetzt eben.
Sprichst du da aus Erfahrung, wenn es um Bundesliga geht?
Ich möchte nicht über Fußball reden, verdammt.
Okay, alles klar. Ich ziehe die Frage zurück. Die Frage ist, die andere Frage, die Microsoft betrifft, ist, wo geht's hin? Ne? Also, was ist der Zweck dieser Kur und was ist denn dann die strategische Zukunft dieses Unternehmens? Und ein Gerücht, das ist aber auch wirklich unbestätigt und hat jetzt bisher niemand konkret was dazu gesagt. Aber es hat auch niemand in Interviews bisher gesagt, dass es nicht stimmt. Also es gibt kein Dementi seitens Microsoft, dass sie Xbox ausgliedern wollen als Tochterfirma, als hundertprozentige Tochterfirma, um, wenn das dann passiert ist, leichter die Xbox-Sparte komplett verkaufen könnten, wenn es denn notwendig sein sollte. Oder zumindest ein Joint Venture gründen, also sich mit einer anderen Firma zusammenschließen und mit der gemeinsam oder mit denen oder wer auch immer das dann sein könnte, Xbox betreiben, um einfach das Risiko aufzuteilen. Ist das plausibel?
Ich glaube, da müssen wir vielleicht ein bisschen das größere Bild zeichnen, weil ich würde sagen, nicht wohin geht's mit Xbox, sondern wohin geht's mit Microsoft. Das können wir relativ gut zeichnen, denn Microsoft entwickelt sich zu einem Infrastrukturanbieter und zwar mit wirklich radikalem Weg nach vorne. Also die Investments in Cloud-Infrastrukturen und Rechenzentren, natürlich alles KI-getrieben, sind bei Microsoft immens. Also da müsste, ich habe die Zahlen hier sogar raussuchen lassen. Jetzt muss ich nur noch sie wiederfinden. Ah, da haben wir es auch. Für 2026 planen sie mit 190 Milliarden in sozusagen Investments in Anlagegüter. Also im Wesentlichen sind das Rechenzentren für KI und so weiter. Und dafür wird auch jeder Cent gerade, sagen wir mal, mobilisiert. Denn was wir in diesem Markt gerade haben, in diesem Rechenzentrumsmarkt, wir haben eine sehr hohe Nachfrage und der wird sofort bedient. Das heißt, jeder Euro, der in Rechenzentren fließt, ist ein Euro, der schnell wieder erwirtschaftet wird. Und zwar, soweit ich weiß, mit einer 60-prozentigen Marge und sehr sicher. So, das ist sozusagen die Welt, die sich gedreht hat, sagen wir mal, seit 2020 oder 2021, als der Gaming-Markt sehr hype war und der Zins bei 0% lag und Microsoft im Grunde alles kostenlos refinanzieren konnte. Heute liegt der Zins so bei 3-5%. Und wir haben natürlich bei Gaming die Situation, ich weiß nicht, wie sicher ist das ist sozusagen das Investment in irgendwas. So, das heißt, das ist sozusagen die Ausgangslage. Und was muss man sich wirklich vorstellen? Eine Veränderung des Zinses in diesem, also Microsoft hat genug Geld. Also sie haben Geld locker. Aber so eine Firma denkt ja nicht daran, so, ey, ich habe Geld locker, einfach mal überall hinwerfen, sondern die müssen ja ihre Entscheidung rational und plausibel Investoren erklären. Das heißt, da hängen ja Businesspläne dran. Und wenn die ja wirklich nur ein paar Euro Veränderung, ein paar Prozent Veränderung haben in der Refinanzierungslogik, wird so ein Business Case in so einem Gaming-Markt radikal verändert. Also bevor der Gaming-Markt nicht mehr so steigt. So, das ist sozusagen die Ausgangslage. Wir müssen uns das vorstellen. Die Microsoft-Führungsebene sitzt da und machen gerade ihre Businesspläne und sehen gerade, oh Gott, das ist der Zeitpunkt, wo wir sozusagen hier unseren Pflock setzen müssen in diesem Markt, weil das wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre super krass werden. Und dann guckt man halt auf Xbox. Und ich glaube, Satya Nadella hat selber in einem Interview gesagt, es muss jetzt ein nachhaltiges Geschäft werden. Mhm. Nachhaltig ist im Grunde nur Code für, wir wollen da kein Geld mehr reinstecken, wir müssen sich selbst finanzieren und wenn sie es halt nicht finanzieren, müssen Dinge passieren. Und diese Dinge können wir relativ klar nachzeichnen. Du hattest gerade schon angesprochen mit diesem, also soweit man das gegebenenfalls nachvollziehen könnte, könnte man argumentieren, da ist gerade ein Prozess im Gange, dass einmal diese Xbox-Sparte aufräumt. Ne? Man macht es schön kompakt, schaut, dass sozusagen ein gutes Paket macht von sehr gut laufenden Assets und sagen wir mal so mittelgut laufenden Assets, dass man so ein schönes Asset-Backed Security, könnte man schon fast sagen, hat. Und dann kann man darüber nachdenken, es sozusagen als eigenständige Gesellschaft zu packen. Und ich will mal dieses mit diesem ein Joint Venture machen oder nicht und so weiter. Diese Idee mit Joint Venture muss man sich vorstellen, bei so großen Konzernen ist nicht die Logik so, entweder A oder B. Man macht immer erst ein Joint Venture, wo man so 5 oder 10% abgibt, weil das ist der Punkt, wo man erstmal erste Marktsignale bekommt. Damit hat man erstmal eine Vorstellung, was ist überhaupt der Preis, wenn wir das komplett verkaufen würden. Also niemand würde hingehen und sagen, hier 100% verkauft das bitte. Könnte man machen. Aber erstmal würde man ja versuchen, erstmal ein Preissignal zu bekommen. Aha. Basierend auf dem Preissignal würde man dann entscheiden, verkaufen wir das weiter oder deinvestieren wir immer weiter, finden wir anderen Käufer, gibt es strategisch oder bringen wir das an die Börse. Dass das eine Option ist, ist, glaube ich, außer Frage. Ich glaube, der einzige Punkt, ich hatte mal recherchiert, wo Microsoft einen Spin-off gemacht hat, war Expedia Ende der 90er und das haben die verkauft. Also ich würde halt sagen, es ist natürlich nur ein Datenpunkt, aber andere Erfahrungsberichte gibt es, glaube ich, nicht, wo sie dann ein Geschäft eigenständig einfach weiterlaufen lassen haben.
Ja, der Punkt ist vor allen Dingen, wer soll das kaufen? Also ja, das ist so ein bisschen das Problem. Also da sind wir in den Dimensionen, auch wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viel Geld Phil Spencer in den letzten, also ausgegeben hat, so, ne? Also klar könnte es irgendwelche komischen Investoren-Konglomerate geben,
weiß nicht, ob Amazon noch so viel Bock auf Gaming hätte oder so, nee. Aber so, also es, ich, viel Fantasie habe ich da jetzt nicht, außer irgend so. Und das Ding ist halt auch, was da, glaube ich, noch so ein leichter psychologischer Effekt ist, und das ist, glaube ich, wirklich der spannende Punkt, ist wirklich, wo will Microsoft damit hin? Denn Microsoft war in den vergangenen Jahrzehnten immer sehr, sehr gut darin, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, weil ich finde das eigentlich ganz sympathisch, sich die Sache schön zu rechnen. Also, sei es eben, ne, das Game Pass Beispiel ist das aktuellste Beispiel, dass man halt gesagt hat, okay, wir sehen, Spotify ist bei Musik erfolgreich. Wir sehen, Netflix ist bei Film und Serien erfolgreich. Wir machen jetzt das Gleiche fürs Gaming. Das war eine schöne Story, die sich erzählen ließ und wo man auch für sich intern schön rechnen konnte. Ja, das kostet jetzt Geld, aber wir glauben an die Zukunft. Das ist jetzt ein Business Case. Wird schon alles gut gehen. Es ist aber nicht das erste Mal, dass sie das machen. Also sie hatten schon ein paar solcher Sachen. Vorher hatten sie das Thema mit, erinnert sich hier noch jemand an Games for Windows Live?
Ja, leider.
So, ne?
Als sie halt, Zeit, als, wo ich draußen war. Mit dem
genau, ne? Also als sie diese Idee hatten, und auch das ist ja immer das, was noch mit reinschlägt. Wir nutzen uns, das Windows-Geschäft von Microsoft ist brutal stark. So, das war immer ihre Cash-Cow. Und es war immer so ein bisschen eine interne Rechnung, hört man auch hinter vorgehaltener Hand. Alles, was wir in Gaming investieren, stärkt unsere Windows-Plattform. Das ist damit auch ein gutes Investment. Und diese Argumentation bricht halt dadurch ein Stück weit jetzt gerade weg, wenn halt, ne, Microsoft selber sagt, so, unsere Zukunft sind Rechenzentren, unsere Zukunft ist eben AI. Das ist halt nicht mehr so, ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt sagen, Windows ist uninteressant oder so, aber es hat sich was an den Prioritäten und auch, wie sexy ist etwas in einem riesigen Unternehmen, und das ist ja auch etwas, was Jason Schreier sehr hervorhebt, was ich auch selbst schon mitbekommen habe, bei so großen Unternehmen ist halt auch immer wahnsinnig viel interne Politik. So, ja, ne? So ganz viele unterschiedliche Budgets und wie wird was begründet, und gerade beim Game Pass haben sie ja auch quasi eine interne Rechnung aufgemacht, wie sie eben messen, wie erfolgreich ein Spiel im Game Pass ist.
Ja.
Das ist sehr spannend.
Die Member-Weighted Value war das, mit der sie quasi das, was, ne, ein Spiel im Game Pass verkauft sich ja weniger, logischerweise, weil die Leute dann im Game Pass spielen in der Idealvorstellung. Und um diesen Umsatz, der durch fehlende Verkäufe verloren geht, gegenzurechnen, hat man diese, es war auch Jason Schreier, der das erzählt hat, diese Member-Weighted Value eingeführt, die virtuellen Umsatz einem Spiel zuschlägt, basierend auf der Anzahl der im Spiel verbrachten Spielstunden insgesamt von allen Leuten, die das so spielen. Ja, das Problem ist daran nur, das bevorzugt natürlich Service-Games und Multiplayer-Titel, weil das sind halt die Zeitfresser. Ne, wenn du irgendwie ein kleines 8-Stunden-Singleplayer-Game programmiert hast, dann, selbst wenn das von Millionen Leuten gespielt wird, wird es sehr schwer haben, sehr viele Stunden Spielzeit anzuhäufen im Vergleich zu einem Multiplayer-Titel. So. Und das ist eine der paradoxen Dinge, die unter der Führung von Phil Spencer ja passiert sind, oder wo auch Kommunikation und dann Handeln nicht zusammengepasst haben bei Microsoft, dass ja eigentlich gesagt wird, wir wollen, dass Studios durch den Game Pass ermutigt werden, kreative Spiele zu entwickeln, neuartige Spiele. Wir haben hier ein Double Fine, wir haben sowas wie South of Midnight, wir haben meinetwegen ein Hellblade, ne, Dinge, die vielleicht anderswo keine Chance mehr hätten bei großen Publishern, das sollen einen Platz haben im Game Pass. Ja, okay, aber bezahlt wird dann am Ende, also virtuell bezahlt, und der Wert der Spiele wird dann am Ende gemessen in doch nur Spielzeit. Also doch nur eher Live-Service.
Von der Grundüberlegung finde ich das ja auch alles nicht verkehrt. Wir machen ja, kann man ja mal einen Blick hinter die Kulissen gewähren, bei Games da durchaus was Ähnliches. Also, weil wir zum Beispiel an Plus-Artikeln verdienen wir keine Werbeeinnahmen, weil die ja werbefrei ausgeliefert werden. Also schauen wir uns zum Beispiel auch an, wie werden Plus-Artikel von unseren Plus-Mitgliedern gelesen. Ne? Also je mehr Leute einen Artikel lesen, desto mehr wissen wir, okay, er ist in unserer Plus-Community angekommen. Wir messen zum Beispiel auch, welche Artikel hat jemand gelesen, bevor er oder sie ein Plus-Abo abschließt. Also solche, da gibt's auch furchtbar komplizierte Formeln dafür, die wir dann da berechnen, und das sind auch immer nur Annäherungswerte, aber sie geben einem ein Stück weit ein Gefühl dafür, wie etwas in unserem Sinne oder im Sinne eben auch des Produkts, in diesem Fall abo-basierte Webinhalte eben auch funktionieren. Und ich fand im Grunde genommen auch diese Idee, ein breites Gaming-Portfolio zu haben, erstmal nicht verkehrt. Denn eigentlich geht's ja auch, ist es genau das Gleiche, was ja Netflix auch gemacht hat, um nochmal die Analogie zu wählen. Natürlich brauchst du ein Stranger Things, um Leute ins Abo zu holen. Du brauchst aber ganz viele andere Serien und Filme, damit sie dabei bleiben. Und diese Überlegung ist erstmal auch nicht verkehrt, dass du also einen breiten Katalog hast. Und den kannst du natürlich nicht nur mit AAA-Titeln füllen, sondern du brauchst breiten Geschmack, weil du da eine Familie drin hast, weil du sehr unterschiedliche Spielebedürfnisse hast, die du dann irgendwie abdecken musst. Der Fehler oder beziehungsweise es sind zwei Dinge aus meiner Sicht passiert, die vermutlich falsch eingeschätzt wurden. Nämlich zum einen ist eben das große Risiko von Spielen, lange Entwicklungszeiten, das sehr, sehr große Investment, was du im Vorfeld machen musst. Und selbst bei Netflix wird ja gern mal diskutiert, nach welchen Metriken sie Serien weiterlaufen lassen oder einstellen. Die Rechnung ist für Netflix aber viel, viel einfacher, weil die können sich einfach anschauen, okay, Serie X hat so viel gekostet und so viele Leute haben sich's angeschaut. Ende Gelände, Ende der Formel. Mhm. Und ganz so einfach ist die Rechnung für Microsoft eben nicht.
Ja, also ich würde auch sagen, man braucht irgendeine Metrik, um Differenzierung festzustellen, weil sonst ist es ja einfach ein großer Haufen von Dingen passieren und dann ist es im Grunde gar nicht mehr miteinander kommunizierbar, ne, warum Entscheidungen wie getroffen werden. Aber ich würde das vielleicht auch nicht ich glaube, Unternehmen funktionieren ja nicht nur eindimensional, wir gucken nur auf die Metrik, das tut man vielleicht auf so einer operativen Ebene, ne, so wie Heiko das sagt, gibt es ja schon eine strategische Dimension, wo man sich natürlich die Gedanken macht, wo werden wir vielleicht weniger Stunden haben, aber wir werden dadurch vielleicht mehr neue Nutzer gewinnen oder so. Ich glaube, es gibt ja in der Regel dann immer noch sozusagen sekundäre und strategische Dimensionen. Von daher wäre ich dabei gar nicht so kritisch mit diesem Member-Weighted Value, ob es jetzt die schlauste ist. Ich glaube, wie viel wichtiger in einer Organisation ist, dass es etwas gibt, worüber überhaupt Differenzierung festgestellt werden kann.
Ja, wenn es das gibt, tatsächlich. Weil ich glaube schon, dass man, also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn wir uns so angucken, was jetzt Asha Sharma gesagt hat, was Matthew Ball gesagt hat über die Strategie, dass auf Awards ausgelegte Metacritic-Lieblinge, also Spiele, die sehr klein sind, aber von denen man, ne, die man halt darauf ausrichtet, dass sie ein sehr spezielles Publikum ansprechen, aber sehr gut gemacht sind, dass sie wahrscheinlich Preise gewinnen mit dem, was sie machen. Mhm. Sowas wie eben ein Hi-Fi Rush, das im Studio geschlossen wurde. Die Award-Jäger ist der Begriff, den ich mal irgendwo gelesen habe. Dass sowas bei einem Unternehmen wie Microsoft eher keine Zukunft hat, sondern dass sie eher, ne, also so verstehe ich es bis jetzt, dass sie eher ein paar Kerzen im Wohnzimmer aufgestellt haben an 5 Punkten und den Geist von Bobby Kotick beschworen und die Billion-Dollar-Franchises zurückbringen.
Ja,
nämlich, ich glaube, ne, die großen Marken.
Absolut. Ja, und was wir erleben, und das ist natürlich jetzt im Gaming, sieht man das so radikal. Heiko, und du hattest das ja auch schon gerade gesagt. Wir haben halt also Gaming ist nicht sowas wie, ich mache heute eine Entscheidung und in 6 Monaten kann ich feststellen, ob die gut oder schlecht war, sondern die Entwicklungszyklen sind sehr lang und das ist jetzt in dieser Phase, leider erleben jetzt einige Menschen bei den Microsoft Gaming Studios und so weiter, sie haben gestartet unter einem anderen, sagen wir mal, Entscheidungsprämissen oder unter einer Entscheidungswelt. Wir wollen den Game Pass groß machen, wir brauchen das, was du gerade gesagt hast, Micha. Und leben aber jetzt in einer ganz anderen Welt. Also sie sind schon angekommen und jetzt werden ihre Spiele, die damals unter der Prämisse, es soll irgendwie Awardjäger sein, werden jetzt aber bewertet unter der Prämisse Rendite. Das ist eine ganz andere Dimension. Ne? Man hätte vielleicht ganz andere Entscheidungen getroffen, ein ganz anderes Spiel gemacht und so weiter und so weiter. Aber wie soll ich sagen, das ist halt schlechter Zeitpunkt, also Bad Timing, Pech gehabt, könnte man sagen. Aber das ist irgendwie auch inhärent, dass wenn dann plötzlich die Person, die wahrscheinlich für diese Strategie stand, ne, die Vision hatte, dass dieses Game Pass Konzept in diese Richtung geht, jetzt nicht mehr da ist, trägt sie ja niemand mehr. Ne? Also wir hatten ja gerade darüber gesprochen, ein neuer CEO kann dieses einmal aufräumen machen. Was sie ja auch machen kann, ist eine Vision begraben und eine neue Zieldimension bringen. ohne dabei ein Gesicht zu verlieren. Ne? Und das ist, glaube ich, und da leider werden wahrscheinlich jetzt ein paar Spiele unter die Räder kommen, die eigentlich gemacht wurden, sozusagen unter der alten Welt gut, in der neuen Welt, nee, nicht gut.
Es gehört ja auch noch dazu, zur Wahrheit, und da, das ist so wirkliche Award-Jäger waren das ja alles nicht. Ja, und das sage ich als jemand, der Psychonaut 2 für eins der besten Spiele der letzten Dekade hält, persönlich. Also ich liebe es. Nur, wenn man sich aktuell den Markt anschaut, die Awards haben andere abgeräumt.
Ja.
Und vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt ein Expedition 33 Clair Obscur anschaue, mit wie viel Personen die das gemacht haben und mit welchem Budget und das dann gegenüberstelle mit Double Fine und bis Psychonauts 2, dann geht auch in der Richtung die Rechnung halt schlichtweg nicht mehr auf. Und das ist halt auch so ein bisschen ein Aspekt, wenn man sich diese AAA im Lower End, was jetzt Entwicklungskosten angeht, wie einen Elden Ring anschaut oder einen Baldur's Gate 3 oder selbst sogar ein Spiel wie Astrobot, ja, das vor 2 Jahren die Awards abgeräumt hat. Das sind halt alles Spiele, bei denen sich ein Manager oder auch eine Asha Sharma durchaus fragen kann, ja, Moment mal, das ist aber nicht teurer als das, was wir gemacht haben. Im Gegenteil, wahrscheinlich ist es in vielerlei Hinsicht sogar billiger gewesen. Also, und da sind die Awards hingegangen, nicht zu uns. Das heißt, selbst diese Argumentation funktioniert ja in der Hinsicht nicht mehr für Microsoft. Und das ist ein Problem, weil, und da zerfällt eben auch so ein bisschen diese ganze gesamte Argumentationskette, die Phil Spencer auf eine, finde ich, schon sehr charmante Art und Weise aufgebracht hat, weil ich bin nach wie vor ein großer Fan des Game Pass-Konzeptes, weil so dieses, ey, so eine Gaming-Flatwelt und Spiele demokratisieren. Und ich glaube, der Game Pass hat auch viel Gutes gebracht, was so, ja, Investments in riskantere Projekte an, ich glaube, hat der Kreativität der Branche viel Gutes getan. Aber er ist jetzt einfach an seine Grenzen gekommen, auch zum Beispiel, was einfach die Kosten, die Abokosten halt angeht. Es ist halt nicht gelungen, genügend Abonnenten in den Game Pass zu holen, um über Masse an Abonnenten halt das Ganze zu refinanzieren. Das heißt, sie haben jetzt diese offensichtlich für sich erkannt, sie haben jetzt im Grunde genommen das Abonnentenmaximum erreicht. Sie können nicht mehr viel wachsen und müssen das jetzt monetarisieren. Und dann waren sie halt plötzlich bei diesen 25, 30 Euro oder so pro Monat. Und natürlich auch die Gaming-Fans sagen, ihr habt doch einen Vogel.
Ja.
Ich habe das
Call of Duty. Ja, was ja ihre Hoffnung. Ich würde nur Call of Duty immer mal wieder so in den Raum werfen, einfach zwischendurch ohne Zusammenhang. Nein, aber das war ja einer ihrer Hoffnungsträger, der zu einem schnellen Wachstum des Game Pass beitragen sollte. Warum steckt man denn 70 Milliarden in Activision? Ja, auch wegen King und Candy Crush, aber weil sie halt hoffen, ne, dass Marken, oder es war ja damals Phil Spencers Hoffnung, dass halt eine Marke wie Call of Duty, sagen wir mal, für immer und in alle Ewigkeit richtig viel Kohle bringt.
Und wie viele Fallouts und wie viele Elder Scrolls hat es seit dem Kauf von Bethesda gegeben?
Ja, warte.
Ein Starfield,
genau. Ja, und dann, ne, und Call of Duty haben sie jetzt rausgenommen aus dem Game Pass. Das wird in Zukunft nicht mehr Day One drinne sein. Man sagt so, man munkelt, ein Jahr später könnte es dann kommen. Wenn und man munkelt weiter, dass vielleicht sogar ein eigener Upgrade Pass dann noch hinzugefügt wird für 30 bis 40 Euro extra. Also, dass man sozusagen den Call of Duty Game Pass Add-on Pass kauft, der dann nochmal dazu kommt. Das ist aber noch nicht offiziell bestätigt, um das aber von Tag 1 an spielen zu können. So, aber das hat sich halt nicht erfüllt, diese Hoffnung.
Und ich habe einen Baustein für diese Hoffnung. Das hatten wir ja schon vor 5, 6 Jahren diskutiert. Ich glaube, der Game Pass hat eine signifikante Schwäche gegenüber zum Beispiel Netflix und so weiter oder Spotify. Es ist an Hardware gebunden, also ein Nutzer muss teure Hardware haben, um das zu nutzen. Das bedeutet, die Skalierung ist nicht nur, ich mache mir mal eben ein Abo, sondern ich brauche entweder einen leistungsstarken PC oder ich habe eine leistungsstarke Konsole, aktuell im Wesentlichen die Xbox-Konsole. Jetzt gibt es auch die ersten Fernseher, die das irgendwie anbieten und so weiter direkt. Aber ich glaube, den Sprung, den sie halt gehofft haben und vielleicht damals so ein bisschen auch so ein relevantes Thema war ja dieses 5G, Cloud Gaming und so weiter. Das hätte ja den Markt nochmal deutlich vergrößert, wenn ich jetzt nicht mehr und sozusagen immer diese teure Konsole, ich hätte auch ganz neue Märkte bedienen können. Aber, und das schlägt die Brücke zu dem, was ich gerade gesagt habe, ein die Rechenzentrumskosten sind jetzt nicht gerade attraktiv, also abgesehen davon, dass die Technologie vielleicht noch nicht da ist, dass es latenzfrei ist, aber jeder Euro, der aktuell in KI-Rechenzentren geht, ist ein besser verdientes Geld als überall anders. Das heißt, auch diese Strategie anzunehmen, dass die Kosten und dann die Technologie und so weiter sich entwickelt und dass man in dieses Cloud-Gaming kann und dann, keine Ahnung, eine halbe Milliarde Menschen in Indien jetzt plötzlich nicht mehr sozusagen die Transaktionskosten, also die Hardwarekosten wegfallen, die ist leider auch nicht mehr so nah in dem Business Case. Weil ich denke, das wäre das Einzige gewesen, was das Ding getragen hätte. Also ja. Alles andere wäre unrealistisch gewesen.
Ja, was macht uns die KI noch alles kaputt? Es passen nicht mal mehr die Spiele in die Cloud.
Ja, ja, aber das ist ein wichtiger, ist ein total und oft unterschätzter Aspekt. Das ist ja, damit sich neue innovative Technologien, da würde ich den Game Pass dazuziehen. Ich fand das mutig, ich fand das cooles Konzept, aber damit sie sich durchsetzen können, müssen sie so barrierefrei wie möglich sein. Das ist auch der Grund, warum sie zum Beispiel 3D-Fernseher nie durchgesetzt haben, aber der 3DS schon. Weil beim Nintendo 3DS konnte ich direkt draufschreiben, hat es 3D. Mich davon im Fernseher zu setzen, dann irgendwie eine Shutterbrille aufzusetzen oder so, das hat halt kein Mensch gemacht. Ja. Und wenn du immer diese Technologiebarriere hast, bin ich total bei Human. Dann
kriegst du es
nicht in den Massenmarkt.
Also wenn deine Strategie ist Content und du hast eine teure Technologiebarriere dazwischen, ne? Deswegen glaube ich, gibt es viele Entwickler im VR-Kontext, die sagen, ist nett VR-Entwickler zu sein, aber diese Barriere ist ja noch dazwischen, die VR-Brille und das teure Investment und dann das drumherum. Ja, und ich habe diese Strategie, und lass mich einen Schritt an der Seite gehen. Ich würde auch Microsoft dafür positiv anrechnen, dass sie es gewagt, also ich habe dieser mutige Schritt zu sagen, wir gehen mal da raus und machen schon mal sozusagen den Proof of Concept. Also wir haben dieses Konzept und wir testen das jetzt schon mal. Kriegen wir eine stabile Basis hin? Kriegen wir überhaupt ein Betriebskonzept hin, dass das überhaupt ermöglicht? Ne? Kriegen wir die Technologie zum Laufen, dass Leute sich Spiele runterladen können und so? Also wir müssen zumindest Microsoft dafür so viel Props geben, dass sie ja, weil also ganz viele Fragestellungen, was so ein Gaming-Abo-Dienst, wie das aussehen kann, in einem größeren Kontext gemacht haben, getestet haben, wahrscheinlich auch iteriert haben und wir jetzt auch merken, wo sind die Grenzen dessen und das ist für die nächste Generation, die vielleicht da mal einen Anlauf nehmen will, ja, ein fruchtbarer Boden, auf dem man wachsen kann. Vielleicht wird es ja Microsoft selber machen oder Xbox, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein riesen Lerneffekt für die Industrie gewesen.
Das gibt ja auch von Microsoft. Es gibt ja auch nochmal ihrer letzten großen PR-Kampagne einen ganz neuen Spin, ne? Das ist ein Xbox. Das war ja nochmal wirklich offensichtlich so als letzte Röchchen, der letzte Versuch, den Leuten eben dieses plattformübergreifende Gaming irgendwie schmackhaft zu machen. Ja. Und was ja überhaupt nicht gut ankam in der Gaming-Community und was wahrscheinlich auch nochmal dieses Signal war für diesen radikalen Umbruch, den sie jetzt ja machen, weil viel krasser kann die Abkehr von diesen, ne, wir sind überall, wo ihr auch seid, kann es ja nicht sein, dass sie jetzt plötzlich sagen, wir sind nicht mehr überall, sondern wir sind nur noch bei uns.
Xbox, nur noch bei uns. Guter Slogan. Das erinnert mich ein bisschen an was ich auch schon vor Jahren über den Game Pass gesagt habe und mich dadurch auch sehr unbeliebt gemacht, weil an sich, ja, du kannst sagen, der Game Pass funktioniert erst dann, wenn dieser Markt so explosiv gewachsen wäre durch Cloud Gaming, was jetzt in der Form noch nicht passiert, nicht passieren wird, wie auch immer. Aber gleichzeitig war mein Take auch immer der Game Pass oder ein Angebot wie der Game Pass kann ja auch nur dann funktionieren. Oder selbst wenn sie jetzt nur den aktuellen Markt abschöpfen würden, ne, wenn man schaut, wie viele Leute spielen jetzt. Nicht diese 8 Milliarden Leute, die übermorgen spielen, wie es Satya Nadella damals verkündet hat, zur Activision-Übernahme, sondern einfach jetzt. Wenn Xbox das richtige Angebot machen würde und sie sagen würden, okay, wir haben jetzt die Games, die ihr alle haben wollt und die ihr alle spielen wollt, in unserem Pass drin, wäre das ja trotzdem ein sehr starkes Angebot, das sich durchsetzen könnte. Nur haben sie diese Spiele nicht. Und mein Argument war schon damals, heutzutage in dieser modernen Welt brauchst du starke Service-Games. Also starke Live-Service-Games, um die Leute in so ein Angebot überhaupt nur reingucken zu lassen. Also Spiele, an denen, und da kommt auch wieder die, also jetzt bin ich mal der böse, argumentiere für das böse Microsoft sozusagen, da kommt nämlich auch wieder diese interne Umsatzberechnung dazu. Du brauchst Spiele, an denen Leute lange gerne festhängen, damit sie auch in so einem Abo bleiben und darin weiterspielen, in denen sie dann natürlich auch immer neue Vorteile bekommen, neue Inhalte bekommen und so weiter.
Wenn sie doch nur ein Online-Rollenspiel hätten, das seit 2005 erfolgreich am Markt ist.
Ja, also, und wo ist es nicht im Game Pass World of Warcraft? Genau, Punkt 1. Punkt 2, was jetzt auch Asha Sharma gesagt hat, die großen, ich nenne sie jetzt mal Singleplayer-Service-Games, weil Service-Game heißt ja nicht unbedingt immer gleich Multiplayer. Ne? Im Kleinen sind auch die Spiele, die Paradox zum Beispiel macht, die Strategiespiele, Service-Games, weil die halt immer erweitert werden. Und genauso die Bethesda-Games. Ne? Elder Scrolls und Fallout, kein neues erschienen seit dem Fallout 76, klammern wir jetzt an der Stelle mal kurz aus, weil es jetzt nicht so erfolgreich war, wie es ein vielleicht hoffentlich neues Singleplayer-Fallout sein wird, wenn es dann mal kommt, Fallout 5. Aber nichts passiert. Starfield war nicht der neue große Wurf, auch wenn es vielleicht an Stellen schlechter geredet wird, als es ist. Ich habe damit auch punktuell durchaus meinen Spaß, aber es ist halt einfach nicht auf dem Niveau.
Drin. Ich bereue keine Sekunde. Ich sag's, wie es ist.
Also,
aber Call of Duty haben sie jetzt rausgenommen, ne?
Und selbst
es ist ja ein Service Game, oder?
Sorry. Call of Duty ist draußen, genau, das wäre ein Service Game gewesen. Aber Call of Duty hat letztes Jahr den miesesten Serienteil hingelegt, den sie jemals hatten mit Black Ops 7. Na, das war eine Katastrophe letztes Jahr. Und nicht nur, weil es im Game Pass war, sondern weil es einfach ein Spiel war, bei dem man gemerkt hat, dass es so nicht geplant war, jemals zu erscheinen. Ne? Ob es ein Add-on hätte werden sollen, ob es irgendwas anderes, ob sie mehr Zeit gebraucht hätten, wie auch immer. Aber Black Ops 7 ist... Das haben wir schon oft besprochen. Case
Call of Duty hat ja seine eigenen Probleme, ne? Also ja. die Serie ist ja auch seit Jahren auf dem absteigenden Ast.
Genau.
Also
die dritte Marke noch vielleicht ganz kurz, die Asha Sharma auch superchargen möchte, weil sie hat ja gesagt, es gibt drei Marken, auf denen jetzt der Fokus liegt, insbesondere außerhalb von Activision Blizzard King, also abseits der World of Warcraft, Call of Duties und Candy Crushes dieser Welt. Drei Marken müssen jetzt gepusht werden. Da wollen sie Geld reinstecken und investieren, nämlich eben Fallout, die Elder Scrolls und Halo. Weil Halo ist das dritte Spiel, bei dem Microsoft einfach hätte abliefern können und auch alle Möglichkeiten gehabt hätte. Aber Halo Infinite, so leid es mir tut, war weder im Singleplayer, ne, also die Kampagne, also ne, ich meine, spielt's mal, ich fand's jetzt nicht so prickelnd, noch im Multiplayer, wo sie halt versucht haben, diesen Service-Ansatz zu fahren, aber es einfach schlecht gemacht haben. Ne? Schlechte neue Inhalte, falscher Rhythmus und so weiter. Es ist dann so ausgeschnuffelt irgendwie am Ende, ne, dass es dann keiner mehr spielen wollte. Also auch bei Halo haben sie es dann nicht geschafft, diese Marke wirklich langlebig zu machen, dass sich Leute regelmäßig freuen können, hey cool, neuer Halo-Content, hey cool, neuer Fallout-Content, hey cool, neue Elder Scrolls Kapitel oder sowas. Und jetzt merkst du, das ist genau das, was ihnen dann am Ende auch vielleicht gefehlt haben könnte, um diesen Game Pass erfolgreicher zu machen.
Und eigentlich, also mich hat es auch gewundert, dass sie es nicht genannt hat, aber wenn man sich anschaut, was diese Titel vereint, verstehe ich warum, nämlich Minecraft. Minecraft war ja wahnsinnig erfolgreiche Akquisition von Microsoft, aber es war natürlich etwas, eine Marke, die halt null plattformgebunden war so und auch null irgendwie Game Pass gebunden. Das heißt, es war im Grunde genommen nicht möglich, aus dieser so wahnsinnig starken Marke ein Argument für den Game Pass zu zaubern, weil dazu war das Ding einfach schon zu weit verbreitet und zu weit auf anderen Plattformen.
Ja, das ist das M-Wort, Human, Minecraft.
Ja, dafür sollten die einen Game Pass machen. Ja, die Frage ist halt, also ich glaube, das zählt man gar nicht zu den Studios, ne? Das ist so ein eigenständiges Ding. Das heißt, wenn Microsoft
es ist aber, glaube ich, ist nicht verstanden, eine eigene, so eine Art Entität. Also Mojang wird ähnlich gesehen und behandelt wie auch einen Bethesda oder Activision Blizzard. So,
also ich frage mich halt, ob es in diesem Spin-off dann mit reinrutscht. Also, dass es dann Teil des großen Pakets wird, was dann irgendwann angeboten wird, einem Joint Venture-Interessenten.
Das wäre eine spannende Frage. Mich wundert es tatsächlich, dass bei allem, über das sie reden, auch über das an Matthew Ball redet, der ja eigentlich der Messias für alles ist, was interaktiv, jung, Community getrieben, also gut, Minecraft ist jetzt auch schon seine paar Jahrzehnte alt, aber
ja,
das wird nicht erwähnt.
Naja. Aber es ist immer noch bei den Kindern der Shit. Also
ja, und das Einzige, was Asha Sharma über Minecraft gesagt hat, zumindest in all den Interviews, die ich mir mit ihr angeschaut und angehört und gelesen habe, ist, dass der Minecraft-Film erfolgreich war. Ne? Als Beispiel dafür, wie aus Gaming inzwischen halt größere Universen werden, die auch auf anderen Medien erfolgreich sind. Sonst wird nichts irgendwie gesagt über den Erfolg von Minecraft. Auch Matthew Ball, das hatten wir letztes Mal schon, als Human und ich über Matthew Ball diskutiert haben. Auch für Matthew Ball existiert Minecraft scheinbar gar nicht. Also jetzt muss es, weil er jetzt bei Xbox Chefstrategie ist.
Doch, der wird jetzt zu Roblox kaufen und mit Minecraft mergen.
Also es muss einen Plan für Minecraft geben. Ich bin mir vollkommen sicher. Und er kann sein, dass tatsächlich sie das, was wir beim letzten Talk besprochen hatten, was bei Roblox gerade passiert, ne, dass KI genutzt wird, um Editoren einfacher zu machen, dass Leute einfache eigene Inhalte bauen können. Ne, dass du eingeben kannst, ich hätte gerne eine lila Kuh, und dann generiert der Editor einfach eine lila Kuh, statt dass du halt irgendwie Sachen programmieren und Programmcode lernen musst. Lila Kuh verletzt immer noch Markenrechte, aber das ist an dem Punkt zurückgestellt. Also dass es einfacher wird, eigene Inhalte, eigene Games zu bauen mit einer coolen Idee. Und dass es auf der anderen Seite durch Neural Rendering, also durch KI-Renderer, einfacher wird, da auch noch eine schöne oder, naja, sagen wir mal, vielleicht auch einfach generisch schöne Grafik drüber zu legen, eine realistischere Grafik drüber zu legen, für die man vor ein paar Jahren noch ein AAA-Entwicklerstudio gebraucht hätte. Oder zumindest eine Unreal Engine-Demo oder sowas.
Ja, der Unterschied ist natürlich, dass Minecraft nicht als Ökosystem bisher gebaut wurde. Ne?
Ja.
Anders als ein Roblox. Und das macht es dann wieder kompliziert.
Exakt. Und Satya Nadella hat das bedauert und betrauert neulich in einem Interview, denn der hat Minecraft in den Mund genommen, als er gefragt wurde, ne, wie es denn um die Xbox-Sparte steht und womit er da unzufrieden ist. Und er hat gesagt, dass es, also er hat nicht gesagt, dass es ihn ärgert, aber das liest man so zwischen den Zeilen raus, dass YouTube mehr Geld an ihren Spielen verdient als Xbox. Und YouTube ist ja groß geworden mit Minecraft-Let's Plays.
YouTube also hat das Ökosystem von Minecraft.
YouTube ist das Ökosystem von Minecraft. Genau, die ganze Creator-Ökonomie, das ganze, auch viel Wertschöpfung natürlich, weil YouTube verdient ja mit Let's Plays und Werbeanzeigen darin halt sehr viel Geld, würde ich jetzt mal tippen. So, also er hat Minecraft da auch nicht ganz konkret erwähnt, aber natürlich ist das eine der Dinge, die sie sich angeschaut haben und gesagt, okay, ein Großteil der Wertschöpfung in einem Minecraft oder an einem Minecraft findet überhaupt nicht auf unseren Plattformen statt.
Ja, aber man muss ehrlich sagen, das ist eine sehr komische Aussage. Also, was ist denn die Logik? Also, man sollte sich ja freuen, dass auf YouTube so viel Minecraft geschaut wird, weil es wird wahrscheinlich auch eine Verknüpfung geben, dass dann mehr Leute Minecraft spielen. Zu sagen, hey, YouTube verdient zu viel. Also YouTube hat ein so tolles Werbebusinessmodell, wir brauchen das jetzt auch. Also die Logik geht mir ja gar nicht auf. Das ist so wie Bethesda damals gesagt hat, wir müssen die Mods versuchen zu monetarisieren, weil es gibt so viele Modder für unsere Spiele, wo man sagt, naja, das ist ja gut, weil damit bleiben eure Spiele länger im Leben. Aber das ist so ein bisschen so eine verquerte Logik, sich sozusagen so wo man eigentlich sagt, das ist ja ein Ökosystem, das befruchtet sich ja gegenseitig. Das ist eine ganz verquerte Logik.
Ja, total. Ja, aber die, also scheinbar, ne, wenn man drauf guckt, womit man mehr Geld hätte verdienen können oder wo falsche Entscheidungen.
Man hätte ja immer noch Minecraft gebraucht, ne? Also,
ja.
Man hätte beides gebraucht. Man hätte eine Video-Streaming-Plattform benutzt, die für viele zugänglich ist, plus Minecraft. Hatten nämlich sogar eine Video-Streaming-Plattform?
Doch, Mixer.
Ja,
also. Dieses Mixer.
Warum haben sie es denn nicht darauf geschafft,
Geld zu verdienen? Richtig viel Geld ausgegeben, um Ninja exklusiv zu Mixer zu holen.
Ja, also.
Ja.
Dann sollten sie sich doch lieber darüber sich ärgern und nicht darüber, dass YouTube damit Geld verdient. Also, das muss ich sagen, echt ein bisschen, wahrscheinlich muss er irgendeinen Satz sagen, wo man sich denkt, so, eigentlich macht der Satz keinen Sinn.
Ja. Na, ich glaube, es gibt halt Pläne, die in der Schublade liegen und Matthew Ball kann ja durchaus derjenige sein, der die auch mit vorantreiben wird, könnte, ne, als jemand, der für die Strategie maßgeblich mit verantwortlich ist, auch mit einem Minecraft, ganz simpel gesagt, mehr Geld zu verdienen. Natürlich, wenn sie jetzt kein neues YouTube aufmachen und Let's Plays vermarkten oder sowas, die Zeiten sind auch ein bisschen vorbei, aber irgendeine Idee müssen sie doch haben für eine Marke, die so riesig, so erfolgreich ist. Und für die sie auch damals 2,5 Milliarden Dollar ausgegeben haben, also ein 1/30 von Activision.
Du weißt doch, mit Verweis auf unseren Matthew Ball Podcast, wir haben doch darüber sinniert, für wen schreibt Matthew Ball eigentlich diese Berichte? Und wir sind jetzt zum Punkt gekommen, für Matthew Ball und für Investoren. Und jetzt stellt sich Microsoft Matthew Ball ein, der ganz guten Blick hat, wie Investoren ticken. Ich will den Satz jetzt nicht zu Ende formulieren, aber ich glaube, was an Strategie gerade in den Schubladen ist, ich glaube, es gibt ein paar Dimensionen da drin, nehme ich mal an.
Ja, das Ding ist halt, du kriegst natürlich trotzdem nicht so schnell auch ein Ökosystem rein. Ja, das beste Beispiel ist ja Fortnite. Brutal starke Marke, die versucht haben, im Nachklapp ein Ökosystem reinzubringen. Also User-Generated Content, Spiele innerhalb von Fortnite rauszubringen. Da ist halt auch nicht mehr so viel übrig. Ne, ihr nehmt euch an das Lego-Spiel, an das Musikspiel von den Ex-Harmonix-Leuten und ja. Es ist halt nicht so einfach. Die Leute wollen halt Fortnite spielen, die wollen nicht. Und Roblox war von Anfang an halt so gebaut, ey, hier ist eine Welt, die du selbst gestalten kannst und der du, und hier ist ein Ökosystem, in dem du selber Spiele machen kannst. Das war von Anfang an die Idee.
Ja. Ich will vielleicht mal so ein Konzept in den Raum schmeißen. Ich finde, es ist in der Management- und so Unternehmenswelt ganz spannend. Es gibt so ein Konzept, das nennt sie struktureller Zufall. Und zwar ist die Logik, das passiert ganz oft im Management, man schaut sich irgendwelchen Erfolgscase an und guckt sich an und denkt so, ja klar, ne, das und das und das und das ist passiert und deswegen wird es erfolgreich, deswegen können wir das ja jetzt reproduzieren, wir können sogar formalisieren und Frameworks bauen. Das Ding ist nur, das ist sozusagen, man guckt rückblickend auf Struktureigenschaften, die erfolgreich wurden. Man vergisst aber die Zufallskomponenten da drin, die notwendig waren, damit diese Dinger überhaupt entstehen. Das ist immer das Problem, das macht man dann immer so gerne, ne? Guckt sich dann das an. Da so, also wir wissen alle Bausteine für ein erfolgreiches Ökosystem. Das kann sogar wahr sein, aber die Zufallseigenschaften, die da drin notwendig sind, damit sowas überhaupt fliegen kann, sind so unplanbar, aber man versucht es immer wieder gerne.
Was dabei ja spannend ist von Humans Punkt, finde ich, dass Microsoft war ja genau das. Die haben hier ganz viele Konzepte versucht zu kopieren. Also wir hatten das Beispiel Mixer, als sie Twitch kopiert haben, das Erfolgsmodell. Wer erinnert sich noch an Zoom, als sie versucht haben, eben das Apple-Ökosystem und den iPod zu kopieren. Mhm. Und insofern war ja oder ist bis heute die Xbox noch eines der erfolgreicheren Copy-Paste-Projekte von Microsoft. Denn am Anfang wollten sie ja, oder war es ja eigentlich auch nur, wir machen das, was Sony erfolgreich mit der PlayStation machen, kopieren das Modell. Und da haben sie ja schon nach relativ kurzer Zeit mit der Xbox 360 zumindest auf Augenhöhe mit Sony agieren können, bis sie dann alles, was sie aufgebaut haben mit den Händen, mit TV wieder eingerissen haben. Und ja, von da haben sie sich ja bis heute so nicht so wirklich erholt. Eigentlich ist es ja wirklich, und das findet halt Jason Schreier ja auch sehr schön aufbereitet, eigentlich ist ja wirklich diese Abwärtsspirale, die existiert ja eigentlich schon seit der Xbox One. Sie haben sich nie seit dem Reveal der Xbox One so wirklich davon erholt. Und sie haben es eben versucht mit einem neuen, sehr innovativen Konzept, eben mit dem Game Pass, wo sie eben gesagt haben, okay, wir sehen im Musik- und im Filmbusiness ist es wahnsinnig erfolgreich. Das muss doch auch für Gaming gehen. War es bisher leider nicht.
Ja, ich glaube auch, also es gibt historische Probleme und Fehler bei Microsoft, die nichts mit dieser Veränderung der Welt durch KI zu tun haben. Weil ich glaube, man kann Phil Spencer nicht vorwerfen, dass er das nicht vorhergesehen hat oder dass er nicht wusste, dass 7 Jahre nach seiner Activision-Übernahme oder nachdem das zum ersten Mal im Gespräch war, irgendwie, oder viele Jahre dieser Übernahme, es plötzlich drum gehen würde, dass Microsoft komplett zu einem Infrastrukturanbieter wird für diese KI-Zukunft oder so. Also das würde ich ihm nicht zum Vorwurf machen. Aber was man sagen kann, ist, dass sie neben diesem strategischen Problem bei der Xbox One, damals war Phil Spencer ja noch nicht in der Verantwortung,
genau.
Der hat dann 2017 übernommen sozusagen, dass sie es dann aber nicht geschafft haben, qualitativ hochwertige Spiele zu produzieren, dass sie ein Problem haben im Producing, dass sie ein Problem hatten auch in der, ich sag mal, Überwachung ihrer Studios. Natürlich, wenn du ein neues Studio kaufst, willst du das erstmal machen lassen, weil du kaufst sie ja, weil sie das, was sie machen, gut machen. Ja. Und das haben wir schon oft in der Geschichte gesehen, bei allen möglichen Übernahmen, sei es von Electronic Arts oder anderen, dann sagst du dem Studio erstmal, hey, macht einfach weiter, was ihr gut macht, die Leute lieben es, die Leute kaufen es, hier ist Geld. Vielleicht nicht unendlich viel Geld, aber schon ordentlich Geld. Und jetzt, ne, tut, wofür wir euch lieben. Und die Studios dann so,
Geld.
Ja, sie hatten ja auch keine andere Wahl, weil bei den Zukäufen, die sie hatten, insbesondere durch den Activision Blizzard Deal oder auch Bethesda, da haben sie ja Tausende und Abertausende an neuen Angestellten in eine ohnehin schon komplizierte Organisationsstruktur integrieren müssen. Das heißt, sie hätten ja gar keine, das ist ja keine natürlich gewachsene Organisationsstruktur, das hätten sie gar nicht integrieren können. Das heißt, sie hatten ja eigentlich nur die Wahl zu sagen, ja, macht halt so wie immer und es gibt ab und an mal so ein Kontrollgespräch oder so. Eine andere Wahl hatten sie ja in dem Sinne nicht. Und das ist vielleicht auch einfach, jetzt eine Folge dieser Kaskade an Entscheidungen, dass halt das auch schlicht diese Abwärtsspirale oder eben, nennen wir es positiver, dieser Trendwandel, dass die gesamte Organisationsstruktur überhaupt nicht dafür gebaut war, darauf dynamisch zu reagieren. Das ist ja auch das, wo ich finde, dass Asha Sharma einen Punkt hat. Das ist zu langsam und nicht effizient genug, wie Microsoft dort agiert hat.
Ja, aber eben nicht nur das. Also ich glaube auch, dann hast du bei Halo Infinite, wenn das stimmt, aber es gab ja Berichte von hinter den Kulissen, dass das Studio einfach keine klare Vision entwickeln konnte für dieses Spiel, dass es innerhalb des Studios einzelne Stämme gab, Tribes, die halt in unterschiedliche Richtungen gehen wollten mit dem Spiel und mit der Halo-Serie, was dann auch dazu geführt hat, dass es eben zu dem Halo Infinite geworden ist, wie wir es kennen. Das ist so eine Konzeptlosigkeit. Microsoft hat irgendwie einen Flight Simulator 2024 rausgebracht, der absolut verbuggt war in einem Zustand, wo du denkst, wie kann es sein? Also wie kann es sein, dass die Asobo Studios, die jetzt vorher den neuen Flight Simulator gebaut haben, wo wir alle beeindruckt waren, wo wir alle es installiert haben und gesagt, wir müssen es zumindest mal ausprobieren, weil es technisch so beeindruckend ist, machen eine neue Version davon und sie kommt raus und das Internet ist voller Memes, wie irgendwie zwei Piloten fliegen, aber das Flugzeug fehlt. Und so, wie kann es sein?
Gears of War, auch ein gutes Beispiel, was immer sehr stark in Storytelling, Singleplayer und eben auch sich auch sehr fokussiert hat auf Multiplayer, Deathmatch. Und dann war halt der letzte Serienteil dann doch eher eine, jetzt brauchen wir dringend Open World, ne? Lass mal Open World auf ein Spiel raufpropfen, das überhaupt nie eigentlich dafür von seiner gesamten spielerischen Vision her darauf ausgelegt war.
Ja, und das sind eben so Probleme in der Markenführung, die Microsoft schon lange mit sich herumschleppt, bis zurück zur damaligen zur Übernahme von Age of Empires. Oder beziehungsweise nicht Übernahme, aber zu der Art und Weise, wie halt Age of Empires geendet ist, sozusagen nach dem dritten Teil, wie lange es brach lag, wie wenig sie damit anzufangen wussten. Auch das will ich jetzt nicht alles Phil Spencer in die Schuhe schieben.
Nein.
Aber es ist halt auch nicht wirklich besser geworden. Und ja, da hätte man irgendwo anders abbiegen können unterwegs.
Also ich meine, der Versuch war ja unter Spencer da und Integrationen sind immer komplex. Also wirklich, ich hatte in meinem Berufsleben schon die Chance, alles Mögliche zu erleben mit Integration von 10-Mann-Teams zu integrieren in eine größere Struktur, Unternehmung oder 200-Mann-Teams. Und ich kann euch sagen, beides ist spannend. Oder ganz viele gleichzeitig zu integrieren. Und wie soll ich sagen? Ich glaube, man könnte sagen, dass der Sargnagel und vielleicht einer der größten Fehler Activision Blizzard Acquisition war. Man hätte vielleicht nach Bethesda so ein bisschen Pause machen sollen. Einmal so konsolidieren, so alles mal abklopfen, fokussieren auf das, was man da schon hat. Schauen, dass man jetzt ein paar Dinge rausbringt. Aber ich glaube, der Activision Blizzard Akquisition, was ja die größte Tech-Akquisition in der Geschichte war, da haben sie sich wirklich verhoben, weil allein die Akquisition an und für sich hat super viel Ressourcen gekostet und Zeit, wo Menschen im Grunde ja Zeit in strategische Themen, in Begleitung, in Fokussierung, in Strukturentwicklung und so weiter hätten legen können. Und gleichzeitig hat man aber auch direkt so ein Juggernaut da sitzen, was ja im Grunde die gesamte, ja, andere Gesellschaften ja auch beeinflusst. Ne? Man ist dann plötzlich direkt irgendwie daneben und wirft einen Haufen Fragen auf. Ne? Wir haben uns ja auch um 1000 Sachen gefragt. Ich habe, das war zu viel, zu schnell. Und dann im Grunde ja auch Fokusverlust dadurch. Ja. Und da sind wir heute, wo wir sind.
Ja. Jetzt ist die Frage, wo sind wir morgen? Also wo geht's hin mit Xbox? Was sind die neuen Wege, die sie beschreiten? Es sieht sehr danach aus, dass dieses Gesundschrumpfen weitergeht, ne, über das wir schon gesprochen haben. Wie gesagt, wenn wir zum Zeitpunkt jetzt, ist das alles noch nicht bestätigt und noch nicht entschieden, aber am 30. Juni endet das Geschäftsjahr von Microsoft und
danach
der Juni einfach. Und die Zeit danach ist dann meistens die Zeit, wo dann Budgets neu verteilt werden und Entscheidungen getroffen.
Ich würde sagen, da sind die Budgets verteilt und die Liste wird veröffentlicht.
Ja, oder so, genau. Also die Budgets werden jetzt gerade final verteilt, ne? Genau.
Dann dürfen wir auch alles mitbekommen.
Wird umgesetzt. Genau. So, also das sieht ziemlich logisch aus. Genau, die Frage wäre, wo geht's hin? Welche anderen Wege werden sie beschreiten dann in Zukunft mit Xbox? Eine kurze Seitenanekdote ist, und da musste ich sehr an Matthew Ball denken, als sie das kommuniziert haben, Electronic Arts hat gerade eine neue Initiative für Ingame-Werbung gestartet. Ein Geist, den wir seit 2006 mit uns herumschleppen. Wisst ihr noch, wie wo war das? Splinter Cell Chaos Theory war diese Deo-Werbung, diese Deo-Neon-Werbung auf so einem Hochhaus, wo man mit dem Helikopter oder sowas vorbeigeflogen ist. Seitdem sprechen wir über Ingame-Werbung und wie dumm sie sein kann, wenn sie halt nicht dann so platziert ist, dass sie relativ natürlich ist auf einer Fußball-Werbebande oder so. So, aber das kommt wieder. Also Andrew Wilson hat darüber schon 2024 gesprochen bei einer Investorenkonferenz. Jetzt gibt es mehr Details, dass sie halt ja versuchen wollen, das organisch in die Welt einzubauen, wo es passt. Und das Spiel soll auf keinen Fall pausiert werden für Werbung. Wo ich denke, wo kommt denn das jetzt her? Ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, dass die ein Spiel pausieren könnten für Werbespots. Aber jetzt, weil EA so konkret gesagt hat, es wird nicht pausiert wegen Werbung, muss es ja wohl eine Idee gewesen sein, die irgendjemand hatte. Okay, und ich dachte sehr an Matthew Ball, weil einen der Bereiche, der wächst, den er in seinem Strategiedossier oder seiner Marktanalyse Anfang des Jahres identifiziert hatte, war ja Ingame-Werbung, weil er sagte, Werbung findet ihren Weg, wie Wasser. Ne? Werbung wird immer, alle Flächen, die für Werbung zur Verfügung stehen, werden irgendwann mit Werbung vollgekleistert sein. Mhm. Und jetzt geht EA will zumindest ein bisschen mehr in diese Richtung schauen. Ich nehme an, Microsoft wird vielleicht auch in diese Richtung schauen, mit Matthew Ball zusammen mehr Werbung dann einzubauen. Ein zynischer Side-Fact, wenn ich den noch einwerfen darf, ist, dass EA von diesen hochmodernen Werbesystemen dann redet, die personalisierte Markenprodukte anhand deines Spielverhaltens und deiner anderen Interessen ausgeben innerhalb der Spiele, damit es wirklich gut zu dir passt und auf dich zugeschnitten ist. Also total Hightech. Und dann bauen sie für den Steam Summer Sale irgendwie so ein super billiges KI-Banner, wo jeder sofort sieht, das hat halt einer mal in ChatGPT, Gemini, irgendeinen Bildgenerator reingeschmissen. Passt auch nicht immer alles zusammen. So, aber das ist nur ein Seitenhieb, ein bisschen auf Matthew Ball und die Ingame-Werbung. Was ist der strategischer Ausblick für Xbox? Sind wir optimistisch, dass da lacht er schon, wenn ich nur optimistisch sage. Oh Mann, was ist los?
Also, ich glaube, wir erleben das Comeback einer der größten Menschen im Gaming. Bobby Kotick kommt zurück und macht ein Joint Venture im ersten Schritt. Weil sie wollen doch genau das zurückhaben, was Bobby Kotick erschaffen hat. Er weiß ja, wie es geht. Mhm. Er hat auch schon überlegt, da hier irgendwas mit TikTok und so, jetzt sieht er seine Chance. Er kommt zurück, größer, macht erstmal Joint Venture, übernimmt vielleicht so eine CEO oder CEO-Advisor-Rolle, plant dann sozusagen die gesamte Übernahme in, keine Ahnung, Kotick Entertainment oder so.
Okay,
oder bringt es an die Börse und wird dann CEO. Noch besser, er bringt es an die Börse und ist dann CEO der Gaming, der US-Gaming-Sparte.
Okay, da kurze Schweigeminute einfach für diese Dystopie.
Die ist nicht unrealistisch, um ehrlich zu sein. Also Bobby Kotick sucht gerade, hat Geld und weiß nicht, was er damit machen soll. Also
der kann doch mal in Rente gehen. Er kann doch einfach auf den Bahamas am Strand liegen und seine Yachten zählen.
Bobby Kotick, das ist Leben für die.
Stimmt.
Das ist Sauerstoff. Sie können nicht ohne das leben, ohne jemanden anzuschreien oder so.
Aber der Punkt, ich meine, zu sagen, es wird halt kein Joint Venture mit einem anderen bereits existierenden Gaming-Unternehmen. Also, dass ich nicht Tencent reinkauft in Xbox oder Sony reinkauft. Also, völlig unrealistisch mit den Problemen, die Sony hat auf der anderen Seite und den Abschreibungen für Bungie alleine. Aber so, dass es halt nicht eines der bestehenden ist, sondern dass sich quasi ein neues Investoren-Konglomerat gründet, Und da ist es ja oft wirklich so, dass es einen Veteranen gibt in irgendeiner Weise, der dem Ganzen vorsteht oder auch derjenige ist, der dann die Investoren zusammensammelt und das gut verkaufen kann und die da mit reingehen.
Bei der Fußball-WM habe ich Werbung für diesen saudi-arabischen Gaming-Fund da irgendwie gesehen als Bandenwerbung. Das war schon sehr...
Der hat jetzt erstmal EA gekauft, ne? Also die sind erstmal investiert jetzt.
Bobby Kotick geht rüber zu Donald Trump, wir haben bestimmt guten Kontakt. Der erklärt denen, das muss in amerikanischen Händen bleiben. Ja, also ich glaube, also für mich, ich will nicht meine Hand ins Feuer legen, denn da ist schon Bobby Kotick.
So. Ja, das Problem, was ich bei der ganzen Kiste habe, und das ist halt leider nicht Microsoft exklusiv, ist, es hat niemand eine Idee. Also es gibt ein paar Sachen, die jetzt zuletzt funktioniert haben und die gehen aber komplett an dem vorbei, wie gerade die großen Publisher und Plattformhalter gebaut sind, mit Ausnahme von Nintendo. So. Und selbst bei Nintendo gibt's jetzt ja schon die ersten Unkenrufe, die sagen, die Switch 2 war jetzt nicht so der Riesenbanger, der Riesenerfolg. Kann man drüber diskutieren. Ich persönlich sehe das anders, aber das ist ja auch die Frage, die sich gerade eine Microsoft stellt, ist ja tatsächlich, und wo sie ja auch einen Punkt haben, so die Kosten von den Spielen, die Nintendo entwickelt, die sind halt viel, viel geringer. Die sind viel geringer als das, was ein Sony für ein God of War hinblättern muss. Oder geschweige denn jetzt ein Microsoft für ein Gears of War EA, das ja gerüchteweise einer der teuersten Videospielproduktionen aller Zeiten sein soll. Und das ist halt krass. Und es die Branche steht halt insgesamt vor einfach einem großen Ausgabeneinnahmenproblem, gepaart mit einer Wirtschaft, die sich radikal verändert, wo wirklich Ressourcen abfließen, wo der Fokus jetzt plötzlich auf anderen Dingen liegen, die verwandt sind mit Gaming. Ja? Also AI ist jetzt ja nicht weit weg, ist aber, und das ist das Problem, AI schöpft gerade das Kapital ab oder viel von dem Kapital ab, was zuvor auch in Gaming geflossen sind, weil die Affinität, die gegenseitige, die ist ja absolut vorhanden. Und deswegen, und das macht es so ein bisschen dramatisch, fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie jetzt einfach ein erfolgreicher Business Case für, ich sag mal, so ein klassisches Konsolenhersteller AAA Gaming Geschäftsmodell aussehen soll. Und das Einzige, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass das etwas sein könnte, Microsoft braucht halt wieder ein Produkt, auf das die Leute Bock haben. So wie es die Xbox 360 war. Das Problem ist nur, wie kann so ein Produkt in absehbarer Zeit bei den Produktions- und Hardwarekosten, die wir halt gerade haben, wie kann das aussehen? Ich meine, wir sehen gerade die Hardwarepreise von der Steam Machine, von der neuen. Und auf Basis der Hardwarepreise der Steam Machine traue ich mir jetzt schon die Prognose zu. Das wird kein Erfolg. Ich meine, Valve wird es vermutlich egal sein, weil die auf einem riesen Goldhaufen sitzen. Vielleicht nicht egal, aber die können das verkraften. Aber das ist halt das Ding. Das ist gerade so eine große Nuss, die alle miteinander irgendwie knacken müssen. Und keiner hat, habe ich das Gefühl, keiner hat einen Plan, wie das gehen soll.
Ja. Wichtiger Punkt. Ich würde kurz die Zahlen einordnen von Heiko. Ja. Was die Entwicklungskosten von Nintendo-Spielen anbelangt, weil ein Zelda Tears of the Kingdom hat schätzungsweise, man weiß keine genaue Zahl, aber schätzungsweise 100 bis 150 Millionen Dollar gekostet in Entwicklung und Marketing. Spider-Man 2 für die PlayStation 5 hat in Entwicklung und Marketing kombiniert ungefähr 315 Millionen Dollar gekostet, also das 2- bis 3-fache davon. Nur um kurz da mal nochmal eine Zahlenbasis drunter zu legen.
Aber Zelda hat ja auch keine Audiospur. Dann musst du ja die Texte alle lesen.
Ja, aber Nintendo ist es halt dann dazu noch in der Lage, diese Investitionskosten, die sie getätigt haben, über Jahre und Jahrzehnte halt einzuspielen. Die haben ja, für Nintendo gelten ja ganz viele Gesetze eben nicht, die für alle anderen gelten. Also einen Spider-Man 2 kriegst du jetzt regelmäßig für 30 Euro hinterhergeworfen. Oder es ist sogar
oder es ist dann schon Teil bei PlayStation Gold, ein Zelda wird halt von Nintendo standardmäßig nach wie vor problemlos für 70 Euro verkauft und die Leute kaufen es. Wie lange haben sie Mario Kart 8 über wie viele Plattformen regelmäßig durchverkaufen können? Also das gesamte Geschäftsmodell ist einfach so viel gesünder bei Nintendo im Vergleich zu Sony und Microsoft. Und ich sehe aktuell weder bei Sony noch bei Microsoft irgendwie auch nur den Hauch eines Lösungsansatzes. Und das ist das, was mir tatsächlich auf der einen Seite Sorgen macht. Auf der anderen Seite kann das zum Beispiel vielleicht einen leicht positiven rauszugehen, wo ich Potenzial nach wie vor sehe. Und das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Und das habe ich ja schon ein bisschen bei diesen Awardjägern gesagt. Wir sehen gerade wieder schon ein Stück weit wieder eine Demokratisierung, was erfolgreiche Spieleentwickler angehen. Wir haben gesehen, da, und das hatte ich ja, glaube ich, beim Summer Game Fest in der Analyse schon mal erzählt, dass da gefühlt 70-80% der dort angekündigten Spiele von neuen Studios kommen, die aber aus Veteranen bestehen. Und das bringt uns wieder zurück zu Human, nämlich dieses Gesetz, die Wahrscheinlichkeit, allein auf Basis der Masse, dass so viel Know-how, so viel Talent rausgelöst wurde aus den großen, unflexiblen Unternehmen, wieder in kleine Studios, siehe in Claire Obscure, reingegangen ist, das erhöht aus meiner Sicht zumindest rein mathematisch die Chance, dass wir wieder irgendwas Disruptives aus diesen kleinen Studios erleben werden, das dann vielleicht auch wieder die Branche verändern kann und wieder für eine so eine Art, ja, einfach neuen Esprit, neue Power sorgt und da halt wieder was passiert.
Absolut. Also da gehe ich 100% mit, weil, und da würde ich jetzt positiv KI mit reinnehmen, weil ich glaube, die KI erlaubt es, Entwicklerinnen und Entwickler in der Produktion deutlich mehr zu schaffen. Und damit meine ich nicht Content-Generierung, sondern es geht um Entwicklungsarbeit oder Designarbeiten, allein Koordinationsthematiken. Das hilft einfach einem Team von paar Leuten, deutlich größere Brocken zu stemmen. Jetzt wo auch noch ein Claude Code MCP zu Dings gibt, nicht Unity, Unreal, zu Unreal 5 gibt. Das heißt, das wird jetzt auch nochmal spannend werden. Und vielleicht kommt langsam die Zeit, dass diese ganzen großen Strukturen nicht mehr so relevant oder die Relevanz verlieren, was richtig gute Spieleentwicklung bedeutet. Ne, das, die werden natürlich morgen noch alle da sein, weil sie viel Marketing-Power haben. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Ne, so viel gutes Potenzial, was jetzt die Ressourcen hat, um Dinge selbst zu entwickeln. Finde ich einen guten Take.
Ja, dann kann man nämlich auch wunderbar zusammenbringen, was Matthew Ball vor kurzem in einem Interview gesagt hat mit The Games Business Show, nämlich, dass er strategisch optimistisch ist für die Zukunft. Der Mann kann einfach reden, strategisch optimistisch. Also ja, es gibt Probleme, es ist eine turbulente Zeit, aber er glaubt, dass die Spieleindustrie an sich gesund ist, dass die Gesamtbranche gesund ist, weil die Spielerzahlen oder die Anzahl der oder die Quote, der prozentuale Anteil, das ist das richtige Wort, der Menschen, die spielen, steigt. Junge Menschen spielen heutzutage fast alle, weil das sehr natürlich ist. Je älter man wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder rausfällt, durch Familie, durch andere Verpflichtungen. Aber das Gaming irgendwie den Bach runtergeht, das sieht er dann doch nicht. Also wir leben in einer Industrie, die weiter bestehen wird, aber vielleicht ist einfach dieses System der Publisher nicht komplett kaputt, aber nicht mehr in bestimmten Bereichen und insbesondere in denen, die wir lieben, so dominant, wie es bisher war. Also vielleicht kommt einfach mehr aus dieser Bubble neuer kleiner Studios, neuer kleiner Veteranenstudios, wie sie Heiko gerade umrissen hat. Vielleicht ploppt auch mal wieder sowas wie ein Claire Obscure auf oder halt ein kleines Team, auch ehemalige Ubisoft-Leute, also auch inkubiert sozusagen bei Ubisoft, die dann sagen, wir machen jetzt einfach mal ein Projekt, was bei Ubisoft zu schwierig gewesen wäre oder zu umständlich, zack, Riesenerfolg. Also da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen, dass es das nicht auch weiterhin geben wird und dass es nicht weiterhin erblüht. Was es für Xbox heißt, ob Bobby Kotick zurückkommt.
Please don't
wait for it.
Yes. Ich sage dir, wenn das passiert, an dem Tag, wo das angekündigt wird, müssen wir, da müssen wir uns vor eine Kamera setzen, egal was ist.
Und dann müssen wir aber beide, ich weiß nicht, wie wir das mit der Kamera hinkriegen, müssen wir dann leider auf die Knie fallen vor Roman.
Ach Gott, komm Leute, das ist doch nicht unwahrscheinlich.
Nein, das ist unmöglich.
Ich sag's euch.
Vielleicht will ja auch Andrew Wilson jetzt nicht bei EA bleiben, jetzt wo dann die Übernahme durch Saudi-Arabien ansteht und geht dann
da. Oh ja, die tun sich zusammen und besorgen das Geld.
Ja. Okay.
Wir wollten doch positiv rausgehen.
Wir leben in dem besten aller Universen.
So. Ja. Die Zukunft bleibt spannend und ungewiss. Wir werden sehen. Mal gucken, wo es mit Xbox hingeht in den nächsten Jahren. Mal gucken, wer alles mit wem zusammen Joint Ventures macht. Ich glaube, das ist ein Ding, was wir definitiv mehr sehen werden. Das ist zu vielleicht heute noch seltsamen, aber bald sehr normalen Zusammenarbeiten kommt in irgendeiner Art und Weise zwischen Studios, zwischen Publishern. Ne? Man sieht jetzt schon irgendwie Amazon hängt bei Tomb Raider mit drin, Embracer aber auch, also dass man da, plus irgendwie auch Microsoft, ne? Also dass man da irgendwie mehr so Konglomerate sieht, die einfach das Risiko einer AAA-Entwicklung, die halt viele 100 Millionen $ kostet inzwischen, auf mehrere Firmen auch und mehrere Stakeholder, also mehrere Beteiligte zu verteilen. Also mehr Kooperation und mehr gemeinsame Projekte, mehr Outsourcing wahrscheinlich auch. Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, dass Virtuos, also das Studio, das das Oblivion Remaster gemacht hat, jetzt auch an der Halo-Kampagne, an dem Remake der Halo-Kampagne mitarbeitet, an dem Halo-Campaign Evolved. Und dass das ein Studio ist mit 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit Hauptsitz in Singapur, aber Studios noch dazu auf der ganzen Welt verteilt. So Oblivion Remaster ist, glaube ich, federführend in Paris entstanden, plus bei Bethesda. Also auch das wieder, Matthew Ball hat schon gesagt, Outsourcing wird wichtiger. Und wenn man damit Kernkompetenzen rausgibt, in puncto Game Design und Co., was nie so eine clevere Idee ist als Firma, aber auch das werden wir mehr sehen, ja. Wahrscheinlich.
Oder vielleicht noch, weil du das gerade gesagt hast, das hatten wir, weiß nicht, ob wir das in dem letzten Podcast auch diskutiert haben, vielleicht geht das auch ein bisschen mehr in diese Richtung von Filmproduktion, ne? Das ist im Grunde,
ja, genau.
Es gibt so ein, das ist ja im Grunde alles zusammengeschlossen, so hat man die größte Risikostreuung. Ja, das ist ja auch eine Option, die Gaming-Industrie sich entwickeln kann.
Ja. Wann kommen endlich die Avengers zusammen, die mein ultimatives Lieblingsspiel entwickeln? Einfach nochmal Homeworld. nochmal Homeworld mit gibt's besserer Grafik. Was macht Relic eigentlich gerade? Ich glaube auch nicht mehr so viel. So, das war's für dieses Mal mit dem Update zur Xbox-Strategie. Ich sag vielen Dank euch beiden. Schön, dass ihr mal wieder zusammen zu Gast wart hier im Podcast. Können wir gerne mal wiederholen. Regelmäßig.
Es war mir ein Fest. Hat Spaß gemacht. Also, adios.
Ja.
Ciao.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.